Willkommen bei Radio Heilstrom. Ein Raum für innere Ruhe. Für Klarheit und für neue Ordnung in deinem Inneren. Hier verbinden sich Körper, Seele und Geist. Hier darf Heilung wachsen. Durch Erkenntnis, durch Liebe, durch bewusste Ausrichtung. Nimm dir diesen Moment. Atme ein und wieder aus. Und nun beginnt unsere heutige Episode. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute betrachten wir ein Dokument, das unsere, ja, ich sag mal, unsere stark medizinisch geprägte Sicht auf Krankheit wirklich radikal in Frage stellt.
Absolut. Und hallo auch von mir. Es ist ein Thema, das man wirklich erstmal sacken lassen muss.
Richtig. Wir analysieren heute nämlich Texte, die das Thema Krankheit mal nicht durch die Linse der Pathologie oder der Zellbiologie betrachten, sondern, und das ist der springende Punkt, rein als spirituelles Phänomen. Mhm. Unsere primäre Quelle für diese tiefgreifende Analyse ist ein Dokument mit dem Titel Radio Heilstrom Episode 15. Und im Zentrum dieses Dokuments steht eine faszinierende spirituelle Kundgabe von Bertha Dudde.
Genau, aus dem Jahr 1963, vom 23. Oktober, um ganz präzise zu sein.
Ja, und der Text trägt den schlichten Titel Krankheiten und Heilung. Aber das ist noch nicht alles, oder?
Nein, überhaupt nicht. Dieser Text von Dudde wird flankiert von geistlichen Impulsen aus der Bibel und auch von verschiedenen Mystikern und Lehrern. Da fallen Namen wie Bruno Gröning, Luisa Picaretta, Thomas von Kempen und Derek Prinz.
Ein wirklich wilder Mix an tiefgründigen Stimmen. Und dieses Quellenmaterial liefert uns eine so ungewöhnliche Dichte an ineinandergreifenden Perspektiven.
Wobei wir vielleicht gleich zu Beginn den Rahmen unserer heutigen Analyse abstecken sollten. Wir navigieren heute durch diese Texte als völlig unparteiische Beobachter.
Sehr wichtiger Punkt.
Ja, also wir bewerten diese Ansichten jetzt nicht als absolute theologische Wahrheiten oder als medizinischen Ratschlag. Vielmehr betrachten wir sie als komplexe spirituelle Konzepte. Konzepte, die uns einfach einladen, tief verwurzelte gesellschaftliche Annahmen über Gesundheit und Leid mal komplett zu hinterfragen.
Und genau das ist das Versprechen an dich für diesen Deep Dive. Unsere Mission heute. Wir werden die gängige Perspektive auf den Kopf stellen. Es geht heute nicht um medizinische Fachbegriffe, sondern um die wirklich provokante Frage, was, wenn Krankheit gar kein rein körperliches Versagen ist?
Mhm. Was, wenn sie ein spiritueller Wegweiser ist?
Exakt. Ein Wegweiser, der uns etwas ganz Essentielles sagen will.
Wenn wir das mal mit dem größeren Bild verknüpfen, dann wird eigentlich sofort deutlich, warum dieser Ansatz einen so harten Kontrast zu unserer Gegenwart bildet. Ich meine, schau dir unsere Welt an.
Schnelllebig, alles muss sofort funktionieren.
Genau. Wir leben in einer absoluten Reparaturkultur. Ein Symptom taucht auf, du spürst Schmerz oder bist erschöpft und der allererste Instinkt ist der Griff zur schnellen Lösung.
Klar, man will ja sofort wieder im Alltag funktionieren. Der Terminkalender wartet nicht.
Ich. Und die Texte, die uns hier vorliegen, die fordern einen radikalen Perspektivwechsel. Sie schlagen vor, Heilung eben nicht primär von außen nach innen zu betrachten, also nicht durch den schnellen Eingriff einem physischen Körper, sondern von innen nach außen.
Die Grundannahme ist also, dass die Seele durch den Körper spricht und der Schmerz ja wie eine spezifische Frage an den Menschen ist.
Exakt. Das ist der Kern.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Text von Bertha Dudde nutzt da einen Begriff, den man heutzutage eigentlich fast ausschließlich aus dem Wellness-Bereich kennt.
Oh ja, das stimmt.
Sie spricht von Entschlackung, aber eben nicht von so einer Detox-Kur für den Körper mit grünen Smoothies oder so.
Nein, definitiv nicht.
Sie meint eine Entschlackung für die Seele. Dudde stellt die These auf, dass Krankheit tatsächlich ein Segen sein kann, weil sie der Seele dabei hilft, sich von geistigem Ballast zu befreien. Der Körper leidet zwar, aber die Seele wird dabei gereinigt.
Und dieses Bild der Seelenentschlackung, das führt uns eigentlich direkt zu dem wahrscheinlich größten Paradoxon innerhalb dieser Quellen.
Die Frage nach dem Warum, oder?
Ganz genau. Die Quelle geht ja unmissverständlich von einem allmächtigen, liebenden Gott aus. Und die naheliegende Frage, die sich jedem logisch denkenden Menschen sofort aufdrängt, lautet doch: Warum lässt eine solche Instanz Krankheit und schweres Leid überhaupt zu?
Warum schnippt Gott nicht einfach mit dem Finger und heilt jeden sofort?
Richtig. Und Dudes theologische Antwort darauf ist das Konzept der absoluten Willensfreiheit.
Das bedeutet also, wenn ich den Text richtig verstanden habe, dass eine sofortige, weltweite Heilung aller Menschen im Grunde ein Zwangsbeweis wäre.
Korrekt. Die Argumentation im Text ist sehr schlüssig in sich. Würde Gott jeden kranken Menschen sofort auf wundersame Weise heilen, dann wäre seine Existenz derart offensichtlich, derart erdrückend präsent,
dass man gar nicht anders könnte, als zu glauben.
Genau. Die Menschen wären zum Glauben gezwungen. Es gäbe überhaupt keinen intellektuellen oder spirituellen Raum mehr für Zweifel.
Und in Dudos Philosophie ist ein erzwungener Glaube völlig wertlos.
Absolut wertlos. Wahrer Glaube muss ohne jeden Zwang entstehen. Er muss eine völlig freie Entscheidung sein. Die Krankheit und das Ausbleiben ständiger Wunder fungieren in diesem theologischen System also als eine Art, ja, Schutzraum für den freien Willen des Menschen.
Das ist ein wirklich bemerkenswerter Gedanke. Die Abwesenheit von Heilung schützt unsere Freiheit. Wow. Das Dokument zieht an dieser Stelle auch den spätmittelalterlichen Mystiker Thomas von Kempen heran.
Ein sehr passendes Zitat, ja?
Er schreibt, in Geduld wird die Seele geprüft und im Leiden wächst die Liebe zu Gott. Wenn wir das jetzt mal aus dem historischen Kontext in unsere heutige Realität übertragen, dann ergibt sich da ein sehr greifbares Bild für den Hörer.
Wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, du bist tagelang ans Bett gefesselt. Du hast Grippe oder Schlimmeres. Der Terminkalender ist eigentlich voll, die To-Do-Listen drängen, das Handy vibriert. Aber dein Körper zwingt dich zu einem kompletten Stillstand.
Der Körper zieht die Notbremse.
Genau. Und in dieser erzwungenen Ruhe verlieren plötzlich all die Dinge, die gestern noch überlebenswichtig schienen, schlagartig an Gewicht.
Und genau da setzt Thomas von Kempen an. Er betrachtet die Krankheit hier als ein Tor zur inneren Einkehr. Wenn die Welt um uns herum laut ist, verstummt dieser Lärm zwangsläufig, wenn wir krank im Bett liegen.
Man ist komplett auf sich selbst zurückgeworfen.
Richtig. Und die Geduld, die Kempen da fordert, die würde im Text eben nicht als passives Ertragen von Schmerzen definiert. Das ist ganz wichtig.
Also kein stummes Ausharren unterm Kissen.
Nein. Es ist ein hochgradig aktiver innerer Prozess. Der Schmerz zwingt das Herz, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Er eröffnet die Möglichkeit, die eigene Ausrichtung im Leben grundlegend zu überdenken.
Hier wird's wirklich interessant, weil man könnte ja jetzt schlussfolgern, okay, wenn eine Philosophie Krankheit als derart wertvoll für die Seele erachtet, dann müsste sie eigentlich jede Form von ärztlicher Einmischung ablehnen, oder?
Das würde man denken, ja.
Man müsste sich dem Leid einfach ergeben. Aber Dudes Text, und wir reden hier von 1963, der vertritt eine überraschend moderne und differenzierte Haltung zur Medizin.
Das ist vielleicht einer der faszinierendsten Aspekte dieser Quelle. Sie verurteilt die Medizin oder die medizinische Forschung keineswegs?
Überhaupt nicht. Forschung und Ärzte gelten als gesegnet. Aber, und das ist ein riesiges Aber im Text, es ist eine entscheidende Bedingung daran geknüpft. Und zwar das Motiv des Handelnden.
Der Antrieb.
Genau. Der Antrieb jeder medizinischen Hilfe muss der, wie sie es nennt, liebende Hilfswille sein.
Und da formuliert der Text eine unglaublich scharfe gesellschaftliche Kritik, die heute vielleicht noch aktueller ist als 1963. Dude baut hier einen harten Kontrast auf.
Auf der einen Seite die Heilkunst aus Nächstenliebe.
Und auf der anderen Seite warnt sie ganz ausdrücklich vor Mitteln und Behandlungen, die primär aus dem Antrieb des Erwerbs irdischer Güter hergestellt werden.
Also aus reiner Profitgier?
Richtig. Die Quelle geht so weit zu behaupten, dass Medikamente, deren Hauptzweck der finanzielle Gewinn für den Hersteller ist, zumeist wirkungslos bleiben oder dem Körper auf lange Sicht sogar schaden.
Selbst wenn es scheinbar erstmal eine Besserung gibt.
Ganz genau. Weil laut diesem Ansatz die energetische oder spirituelle Signatur des Profits dem Heilungsprozess diametral entgegensteht.
Das Dokument bringt an dieser Stelle Bruno Gröning ins Spiel, um dieses Verhältnis von Medizin und Spiritualität noch weiter zu verdeutlichen. Er wird da zitiert mit dem Satz, Gott ist der größte Arzt, der Mensch kann nur helfen, heilen kann nur Gott.
Ein sehr bekannter Satz von ihm.
Das definiert die Arbeitsteilung sehr klar. Der Arzt operiert, er gibt das Medikament, aber der eigentliche Heilungsprozess der Zellen, das Zusammenwachsen von Gewebe, das entzieht sich der menschlichen Machbarkeit.
Gröning verweist in diesem Zusammenhang immer auf das Konzept des sogenannten Heilstroms.
Was genau ist das in diesem Kontext?
In den Quellen wird das als eine göttliche, ordnende Kraft beschrieben. Eine Energie, die überall vorhanden ist. Aber sie beginnt erst dann wirklich ungehindert zu wirken, wenn der kranke Mensch seinen inneren Widerstand aufgibt.
Also wenn man aufhört, gegen die Krankheit anzukämpfen.
Genau. Solange der Mensch wütend gegen sein körperliches Schicksal rebelliert, bleibt er innerlich blockiert. Der Heilstrom kann nicht fließen.
Erst durch diese Haltung der inneren Öffnung wird die Kraft wirksam.
Und Dudde ergänzt es noch um einen ganz wichtigen Punkt, nämlich den Faktor Zeit. Sie sagt, dass selbst die harmlosesten medizinischen Mittel eine vollständige Heilung herbeiführen können, wenn einfach der spirituell richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.
Das führt uns zu einer weiteren faszinierenden Stimme in diesem Dokument, die italienische Mystikerin Luisa Picaretta. Sie befasst sich intensiv mit der transformativen Kraft des Leidens.
Und das ist ein Punkt, an dem viele moderne Leser erstmal schlucken müssen.
Oh ja. Ihr Ansatz ist, dass Leiden, welches im göttlichen Willen angenommen wird, sich in Licht verwandelt. Es bringt der Seele Gnade. Das ist ein wunderschönes, poetisches Bild. Aber für jemanden, der gerade akute, furchtbare Schmerzen hat, wirft das doch Fragen auf.
Absolut verständlich.
Wie genau soll aus Schmerz Licht werden, ohne dass das Ganze in so eine toxische Verherrlichung von Leid abdriftet?
Das ist die entscheidende Nuance hier. Der Text macht eine sehr klare Unterscheidung. Dem Leid an sich wird überhaupt kein Eigenwert beigemessen. Es rettet nicht das Leiden selbst. Es geht nicht um Masochismus.
Was rettet dann?
Das transformierende Element ist ausschließlich die Liebe und die Hingabe, mit der die Situation getragen wird. Picaretta argumentiert, dass Leid seinen zerstörerischen Charakter erst dann verliert, wenn man aufhört, sich als sinnlos gequältes Opfer zu sehen.
Man übergibt das Erlebte einer höheren Ordnung.
Richtig. Und Dudde beschreibt das in ihrer Kundgabe fast wie eine Art, ja, spirituelle Ökonomie.
Spirituelle Ökonomie, das ist ein gutes Stichwort. Der Text sagt ja tatsächlich, dass jemand, der schweres Leid in tiefer Ergebung trägt, seiner Seele einen weitaus größeren Dienst erweist als durch eine schnelle körperliche Gesundung.
Eine These, die in unserer Leistungsgesellschaft extrem provozierend ist.
Warum leistet man der Seele damit einen größeren Dienst?
Weil, laut Dudde, die Seele bereits hier auf der Erde ihre sogenannten Schlacken abstoßen kann. Sie kann spirituelle Schuld abtragen. Das Ziel ist es, nach dem Tod völlig unbelastet in das geistige Reich einzugehen.
Eine schwere Krankheit ist also eine Art Katalysator für diesen Prozess?
Genau, ein Reifeprozess, der mit einem durchgehend gesunden, nie herausgeforderten Körper angeblich kaum zu erreichen wäre.
Ein zentrales Element dabei ist auch, worin der Text die eigentliche Lebensaufgabe sieht. Es heißt dort, der Erdenzweck ist es, in Liebe zu dienen.
Und das Schöne daran ist, dieser Zweck bleibt immer erhalten.
Das hat mich beim Lesen auch so berührt. Selbst ein todkranker Mensch im Krankenhaus kann noch dienen.
Absolut. Durch ein stilles Gebet für die Nachtschwester, durch ein freundliches Wort zu den Angehörigen.
Oder einfach durch ein Gefühl der Dankbarkeit, trotz der Schmerzen. Der Wert des Menschen wird hier völlig von seiner wirtschaftlichen und physischen Leistungsfähigkeit abgekoppelt.
Was hier faszinierend ist, obwohl der Text wirklich sehr ausführlich den Sinn von langanhaltendem Leid erklärt, schließt er sofortige Heilung eben nicht aus.
Ja, das hat mich überrascht.
Es gibt eine sehr spezifische Ausnahme von diesem langen Prüfungsweg. Der Text sagt ganz klar, wer einen felsenfesten Glauben besitzt, der kann tatsächlich schlagartig gesunden.
Aber Moment mal, bricht das nicht diese Regel der Willensfreiheit, über die wir vorhin gesprochen haben? Wenn Gott plötzlich ein Wunder tut, ist das dann nicht dieser Zwangsbeweis, der den Glauben erzwingt?
Das ist der clevere Teil der Argumentation. Der Text löst diesen Widerspruch auf, indem er auf die Chronologie schaut.
Okay.
Die plötzliche Heilung ist deshalb kein Glaubenszwang, weil dieser Mensch diesen felsenfesten Glauben ja bereits vor dem Wunder besitzt.
Ah, der Glaube ist also schon vollkommen da, unabhängig vom physischen Zustand.
Ganz genau. Das Wunder muss diesen Menschen nicht mehr von Gottes Existenz überzeugen. Es bestätigt einfach nur eine Realität, die in seinem Herzen schon zu 100% existiert.
Das erinnert total an das Markus-Evangelium Kapitel 5, wo Jesus zu der Frau sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das Wunder löst den Glauben nicht aus, es ist das Resultat davon.
Richtig. Und da bringt das Dokument auch noch Derek Prince rein.
Ja, den britischen Lehrer. der bringt das wirklich wunderbar auf den Punkt. Er sagt, Glaube ist die Hand, die Gottes Heilung ergreift.
Ein starkes Bild.
Es zeigt einfach, dass Gott die Heilung zwar anbietet, aber wir müssen eine aktive Hand ausstrecken, um sie zu empfangen.
Wobei Prince auch noch eine sehr wichtige Perspektive hinzufügt. Glaube bedeutet in diesem Kontext nämlich nicht, das Leid zu ignorieren oder sich einer toxischen Positivität hinzugeben, so nach dem Motto, ich lächle den Tumor einfach weg.
Nein, das wäre gefährlich.
Wahrer Glaube bedeutet hier, Gott mitten im Leid zu vertrauen. Der Text betont, dass Gottes Wille immer gut ist, auch wenn wir ihn aus unserer menschlichen, begrenzten Sicht nicht sofort verstehen.
Manchmal wirkt Heilung eben zuerst rein innerlich. Sie verändert das Herz, bringt tiefen Frieden und der Körper folgt vielleicht erst viel später oder in diesem Leben gar nicht mehr.
Exakt.
Also, was bedeutet das alles für dich? Wie setzen wir das in die Praxis um?
Das ist die wichtigste Frage.
Diese Konzepte, Willensfreiheit, Seelenreinigung, Heilsstrom, das ist alles philosophisch sehr tiefgreifend. Aber was macht man damit, wenn man selbst krank im Bett liegt oder völlig gestresst ist?
Glücklicherweise lässt uns die Quelle da nicht allein. Es gibt einen echten Praxisteil.
Genau. Das Dokument liefert einen Leitfaden mit 5 konkreten Schritten, wie man diesen geistlichen Sinn im Alltag leben kann. Lass uns die mal durchgehen.
Gerne. Der erste Schritt nennt sich inneres Anvertrauen.
Das ist wahrscheinlich der schwerste Schritt gleich zu Beginn.
Ja, weil unsere natürliche Reaktion auf Krankheit oft pure Panik ist und der Drang, sofort dagegen anzukämpfen. Dieser Schritt verlangt stattdessen, ganz bewusst zu sagen, Herr, ich lege diese Situation in deine Hände.
Ein bewusster Akt der Kapitulation.
Ja, aber einer, der den Raum für Heilung überhaupt erst öffnet.
Der zweite Schritt ist dann Verbindung stärken. Der Text empfiehlt hier eine tägliche Praxis der Stille. Einfach mal das Handy weglegen, ruhiges Atmen und dann einen Ankersatz formulieren, wie zum Beispiel, Jesus, du bist mein Arzt.
Das lenkt den Fokus von der Panik weg zur spirituellen Quelle. Der dritte Schritt lautet dann, Liebe wirken lassen. Wir hatten das Prinzip ja schon angesprochen.
Das Dienen in Liebe.
Genau. Wenn der Körper leidet, ist unser erster Impuls Selbstmitleid und Isolation. Aber der Text verlangt, dass wir auch im Leid Liebe schenken. Für andere beten, Dankbarkeit für die Pflegekräfte zeigen. Das holt uns aus der Opferrolle raus.
Man wird wieder handlungsfähig. Schritt 4 ist dann Glauben stärken. Hier geht es um die Macht der gesprochenen Worte. Statt Sorgen auszusprechen, soll man Vertrauensworte laut sagen. Zum Beispiel, Gott führt mich.
Die innere Haltung wird durch unsere Sprache geformt.
Und das führt uns direkt zum 5. und finalen Schritt, dem Annehmen des Friedens.
Das ist der Höhepunkt dieses Prozesses. Er gipfelt in diesem klassischen Satz der völligen Hingabe, Herr, dein Wille geschehe.
Warum ist das psychologisch und spirituell so wahnsinnig mächtig?
Weil es den kräftezehrenden inneren Krieg gegen die Realität beendet. Dieser permanente Widerstand gegen die Krankheit verbraucht so viel Energie. Wenn man diesen Widerstand aufgibt und den Frieden annimmt, schafft man überhaupt erst das Milieu, in dem Heilung beginnen kann.
Das ist ein unglaublich beruhigender Gedanke. Wenn wir all das jetzt mal zusammenfassen, zeichnet dieses Quellenmaterial ein Bild, das weit über ein bloßes körperliches Event hinausgeht. Krankheit ist hier eine Einladung, ein Weg der Reinigung und Vertiefung.
Richtig. Wir dürfen Ärzte nutzen, wir sollen um Heilung bitten, aber wir dürfen nie den spirituellen Gewinn übersehen, den diese Geduld uns bringt.
Genau. Und zum Abschluss unserer heutigen tiefgreifenden Analyse möchten wir dir noch einen völlig neuen, provokanten Gedanken mitgeben, der auf diesem Text aufbaut. Wenn unsere verletzlichen Körper uns tatsächlich dabei helfen, unsere Seelen von emotionalen und spirituellen Schlacken zu befreien, was wäre dann, wenn die ultimative Heilung, nach der wir alle ein Leben lang suchen, gar nicht die völlige Abwesenheit von Krankheit ist?
Das ist eine sehr tiefe Frage.
Sondern was, wenn die ultimative Heilung die völlige Abwesenheit von Angst vor unserer eigenen Sterblichkeit ist? Ein Gedanke, den man wirklich mal in Ruhe auf sich wirken lassen sollte. Danke, dass du uns heute bei diesem Deep Dive begleitet hast. Wir hoffen, du konntest einige spannende Denkanstöße für dich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Episode von Radio Heilstrom. Vielleicht nimmst du heute einen Gedanken mit. Vielleicht nur ein Gefühl von mehr Klarheit. Vielleicht einfach einen Moment der Ruhe. Lass das Gehörte in dir nachklingen. Ohne Druck. Ohne Eile. Wenn dir diese Folge gut getan hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, denen Heilung und innere Ordnung wichtig sind. Und vergiss nicht, denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.